2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Donnerstag, der 7. Dezember 2023. Ha, und unfassbare 9 Stunden und 10 Minuten entfernt heute von 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich gute anderthalb Tage nach dem Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC 08 Homburg. Ganze 4 Tore erzielte unsere Mannschaft bei nur einem Gegentreffer und hier einmal alle Tore in ihrer chronologischen Reihenfolge. Das 1:0 für St. Pauli durch Hauke Wahl in der 24. Minute, den Ausgleich macht für Homburg Mendler in der 28. und binnen von 9 Minuten erhöhen wir auf 4:1, und zwar das 2:1 durch Saad in der 64. das 3:1 durch Hartl in der 69. und das 4:1 durch Jojo Eggestein in der 73. Minute. Das Ganze fand im Homburger Waldstadion statt am Dienstagabend vor 12.232 Zuschauenden. Ich darf heute wieder Marc begrüßen, den ihr bereits aus dem VDS-Gespräch kennt. Moin Marc.
Hallo Michael.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute, so 2 Tage nach dem Spiel?
Ich sag mal so, man hat eigentlich nicht groß was anderes erwartet. Wir haben uns 60 Minuten eigentlich teuer verkauft als Regionalligist, aber St. Pauli war dann doch letztendlich eine Nummer zu groß für uns.
Okay, zum Sportlichen gucken wir gleich nochmal, vielleicht nochmal generell zum Drumherum. Wetter in Homburg, was ist denn da los? Ich fahre noch nicht nach Hamburg oder von Hamburg nach Homburg, um dann dieses Wetter erleben zu müssen, Marc. Ganzen Tag Regen, was ist da los in Homburg?
Tja, es verfolgt uns jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen. Auch die Heimspiele, die letzte, immer wieder Regen. Ja, schlimmes Wetter momentan.
Ja, also wir hatten wirklich den ganzen Tag Regen am Dienstag. Und ich bin hier in Hamburg gestartet, morgens mit dem Bus zum Hauptbahnhof bei einem unfassbaren Schneefall. Irgendwie bin da so hingeschlittert. Und das Gute war allerdings für das Spiel an sich, dass es in Homburg mal kurz geschneit hat am Montag, das aber auch relativ schnell weg war. Und ansonsten, wie gesagt, Regen war, und wir hatten das ja auch schon besprochen, ihr hattet ja auch den Rasen mit einer Agrarplane bedeckt, das war eher gegen den Bodenfrost gedacht. Ja. So wie es aussah, war der Rasen in einem sehr guten Zustand und das hat alles funktioniert, so wie ihr euch das vorgestellt habt, würde ich sagen.
Ne? Ja, ich habe es ja schon angekündigt am Montag, wir haben einen guten Greenkeeper und der Platz war eigentlich im guten Zustand. Ich denke, es waren schon ordentliche Bedingungen.
Ja, fand ich auch. Also auf den Stichrängen bei uns war es super matschig. Da hat der Regen voll reingeschlagen und ich bin immer noch dabei, meine Schuhe zu reinigen. Aber der Platz an sich war echt in einem super guten Zustand. Ja, wie hast du denn den Tag quasi so erlebt, verbracht am Dienstag?
Gut, wir hatten ab 16 Uhr, war eigentlich so von der Fanszene Treffpunkt auf dem Marktplatz, auf dem Nikolausmarkt.
Genau, da haben wir uns ja auch getroffen beide, genau. Kann man ja sagen, da haben wir längere Zeit ausgetauscht. Genau. Das fand ich sehr angenehm. Weihnachtsmarkt auch sehr nett, an dem Tag eher wenig besucht, aber die Stände an sich fand ich sehr gut und das Drumherum, ja, das war sehr nett eigentlich.
Ja, gut, war halt dem Wetter geschuldet, ne, dass da halt relativ wenig los war, um die frühe Mittagszeit noch. Ja, dann ab 18.30 Uhr ging es dann halt mit einem Fanmarsch Richtung Stadion. Ja, gut, und dann so ab 19.15 Uhr ging es dann halt langsam los.
Da war ja auch Einlass, war ja auch Einlass 19.15 Uhr,
genau, ne? War relativ früh Einlass das Mal. Ja, und dann füllte sich das Stadion dann halt zunehmend.
Ja, wie war das denn mit eurer Choreo organisiert? Also man konnte ja im Vorfeld oft lesen, dass grün-weiße Zipfelmützen verteilt werden. War dann ja auch noch ein bisschen mehr als nur die Zipfelmützen, was da bei euch zu sehen war in der Fangeraden.
Genau, also die aktive Fanszene hat eine Halle angemietet, für die Fähnchen halt zu basteln, für den Banner zu machen. Dann gab es noch ein weiterer Teil von der Choreo, der ist dann leider, hat nicht geklappt, wie im Regen, das sind der Stoff ist auseinandergegangen, die Folie ist auseinandergegangen. Aber ich denke, es war generell, hat sich's ganz gut angesehen, glaube ich.
Ja, also war jetzt kein Unterschied zu Fanszenen vielleicht aus der 2. oder 3. Liga. Also das war schon sehr nett anzusehen, auch mit ein bisschen Rauch unterlegt, genau, das Ganze.
Vor allen Dingen muss man ja auch immer bedenken, wir haben ja doch relativ überschaubare Fanszene. Und da jetzt innerhalb von 2,5 Monate 3 so große Choreos auf die Beine zu stellen, ne, das ist auch nicht immer so einfach.
Da kann man schon mal für die dritte Liga lernen, aber da vielleicht später zu mehr oder üben, nicht lernen, üben. Ja. Ja. Genau. Ja, ich kann auch nur sagen, also so Eingangssituationen fand ich sehr angenehm. Ist mir nichts aufgefallen. Ordnerinnen waren sehr nett und habe mich da jederzeit von allen, die da was zu tun hatten, habe ich mich wohlgefühlt. Das war angenehm. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht andere Leute was anderes zu berichten haben. Ich fand das alles ziemlich okay.
Ja, auch der Heimbereich, ne? Also wir hatten in der Vergangenheit schon andere Situationen gehabt, auch gerade was die erste Getränkeversorgung betrifft. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Gästebereich war, aber jetzt bei uns im Heimbereich, das ist doch alles deutlich verbessert wie vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Da gab es doch massive Probleme in der Hinsicht.
Ja, ich fand das Catering war gut, klar, da ging es auch mal eine Schlange, aber Schlange immer so gut. Ich bin natürlich auch im Kopf größer als viele andere Menschen. Ich kann auch in der Schlange halt weiter das Spiel gucken oder konnte das. Und das war alles von der Versorgung her sehr gut organisiert. Und mein Highlight war ja, dass ihr auch im Stadion Liona habt, im Brötchen. Super top. Fand ich gut.
Ja, der Liona kommt immer gut an bei den Gästefans, das muss man schon sagen.
Ja, super, okay. Ding Dong Werbung. Unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, wäre sicherlich keine Kreativbrauerei, wenn sie nicht immer wieder neue fantastische Biere brauen und sich mit neuen Bierstilen beschäftigen würde. So ist in diesen Tagen das Portland auf den Markt gekommen. Das Portland ist ein Cold IPA und der neueste Stern am Hopfenhimmel bei Kehrwieder. Benannt nach der US-Stadt an der Westküste der USA, in der das erste Cold IPA gebraut wurde, kommt es mit ganzen 6 verschiedenen Hopfensorten daher. Dieser Hopfencocktail ist kalt fermentiert und wesentlich schlanker als ein klassisches IPA, aber eben genauso hopfig. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers! Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ja, gut, so viel zum Rahmen vielleicht. Gucken wir doch mal so auf Sportliche. Bei uns gab es 3 Änderungen in der Startelf. Da ist im Tor Borchardt für Vasil reingekommen. Borchardt hat ja auch schon die beiden Pokalspiele vorher im Tor gespielt. Lars Ritzka ist reingekommen für Saljakas, wenn auch nicht positionsgetreu. Also Ritzka ist dann halt auf seine angestammte linke Seite gegangen und treu dafür auf die rechte Saljakas Seite. Und dann ist Aminido, das war ein bisschen überraschend, reingerutscht auf dem linken Flügel für Saad. Genau, das waren so bei uns die 3 Änderungen. Bei euch gab es eine Änderung in der Anfangself.
Genau. Ne? Das war jetzt eigentlich keine Überraschung. Wir haben jetzt gegenüber dem Ligabetrieb haben wir wieder auf 5er Abwehrkette umgestellt. Da ist dann halt der Van Pichowski für den Lukas Quirin dann reingerückt im 5-4-1-System. War eigentlich so zu erwarten gewesen.
Ja. Ich habe da ja fast schon so ein 9-1-System, 9-1-0 gesehen. Nein, also 9-0-1, so vielleicht. Vielleicht kann man nochmal sagen, also vorne drin, es war, also bei euch im Sturm Harris, da gab es ja nochmal Berichterstattung in den letzten Tagen um den, weil der so unfassbar effizient ist. Willst du nochmal so ein paar Worte zu dem verlieren? Also der wurde ja tatsächlich so mit Kane von Bayern und Guirassy von Stuttgart in einen Topf geworfen, wegen dieser Effizienz, weil er nur so und so viele Minuten braucht, um ein Tor zu machen. Und weil er auch in der Regel, also das ist der Unterschied zu den anderen beiden, der kommt von der Bank meistens eigentlich, ne?
Genau, also er war jetzt am Saisonanfang bis auf 2-3 Einsätze, kam eigentlich immer von der Bank. Hatte dann beim Spiel bei den Stuttgarter Amateure und in Aalen halt dreifach beziehungsweise vierfach getroffen. Hat jetzt seit 3 Spiele, ist er jetzt praktisch Stammspieler, hat er jetzt den Vorzug gegenüber Eisele bekommen. War natürlich jetzt am Mittwoch im Pokal natürlich schwer. Ne? Hat vorne kaum Bälle bekommen und auf weiter Flur gewesen. Da halt in erster Linie mal die Abwehrarbeit im Vordergrund stand. Ja, es war jetzt kein einfaches Spiel für ihn.
Ja, er war da so ein bisschen auch abgeschnitten halt, genau, ne, so von den Zeilen. Und ist natürlich auch jetzt ein bisschen schwierig, mit einem Stürmer vorne ins Pressing zu gehen. Ja. Also insofern, also es war, ja, ihr habt massiert gespielt, du hast gesagt 5-4-1, das war eine Fünferkette. Und im Mittelfeld vier Leute, die auch sich eher auf die Defensive konzentriert haben, was ja auch richtig ist. Ja. Und natürlich für uns wichtig zu wissen, das nicht aus den Augen zu verlieren, dazu kommen wir auch gleich nochmal, dass ihr natürlich, das haben wir schon besprochen, in den Umschaltmomenten sehr stark seid. Und deswegen ist das sozusagen, ja, war es vielleicht auch eine erste Halbzeit, die auch ein bisschen von uns mit Kontrolle quasi rangegangen ist, weil wir halt immer wussten, dass da halt was nach vorne, dass es schnell gehen kann, das Ganze. Ne? Wie hast du denn generell so die erste Halbzeit nochmal so in ein, zwei Sätzen für dich so gesehen?
Ich sag mal so, wir haben eigentlich hinten gut drin gestanden, das muss man schon sagen. Wir haben auch gut verschoben, das war eigentlich alles in Ordnung. Sind allerdings dann nicht so in die Umschaltmomente gekommen. Ne? Wir haben dann so zwei, drei Situationen gehabt. Ansonsten hat das St. Pauli eigentlich schon gut verwaltet und gut gemacht, ne? Obwohl jetzt die klare Chance, muss ich jetzt sagen, war jetzt auch nicht da gewesen. Ne? Es waren so zwei, drei Halbchancen von St. Pauli. Ansonsten haben wir das gut gemacht. Die stärkste Phase, die wir dann hatte, war dann nach dem 1:1 bis zur Halbzeit. Da haben wir dann auch ein paar Offensivaktionen gehabt. Aber letztendlich auch zu klare Torchancen sind wir dann eigentlich auch nicht gekommen.
Ja. Ja, also fand ich auch, da wart ihr halt voll im Spiel drin, muss man natürlich sagen, weil, ja, also da habt ihr auch Kraft gehabt noch, das wird sich dann so ein bisschen verschieben in der zweiten Halbzeit, aber vielleicht mal, wenn wir mal zu den beiden Toren kommen, also das 1:0 hat Hauke Wahl gemacht, also ja, auf Kopfballvorlage von Erik Smith. Das auch, ja, eine Randanekdote, Wahl hatte letzte oder vorletzte Woche gesagt in einem Interview, also er hat ja noch kein Tor geschossen, kein Pflichtspieltor von St. Pauli, dass das noch, also bis Weihnachten wird er wohl eins machen. Und das hat er dann auch eingelöst am Dienstagabend. Hat mich auch sehr gefreut für ihn, weil ich ihn sowieso als Typen gut finde und als Abwehrspieler. Und dann macht er auch noch ein Tor. Ja, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht war das 1:0 vielleicht auch ein bisschen trügerisch, das Ganze. Denn ja, ihr macht ja noch das 1:1 und zwar nur 4 Minuten später. Hab ich jetzt, ja, ich war nicht so aufmerksam in dem Augenblick und habe dann einfach, weil das für mich eigentlich so eine Sache war, die eigentlich von hinten rausgespielt wird. Wir sind ja sehr spielstark mit Einbindung des Torwarts auch. Und ich weiß gar nicht, wo warst du im Stadion auf der Geraden? Ja, sicherlich.
Genau, ich war gerade im Innenraum. Ich habe gerade die Seite gewechselt
von unserem Innenraum.
Tor auf Richtung St. Pauli. Das Tor war gerade auf Höhe der Mittellinie. Ja, habe es eigentlich gut mitbekommen. Freistoß für St. Pauli, Rückpass zum Tormann. Letztlich dieselbe Situation wie bei eurem Derby. Ne? Tormann springt den Ball, Platzfehler über den Fuß. Ja, Wendler reagiert schnell und schiebt ihn dann rein.
Ja. Ich habe in dem Augenblick so gedacht, ja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen Karma, die ganze Geschichte. Weil wir das natürlich, wie soll ich sagen, Freitag auch sehr gefeiert und sehr ausgenutzt haben, was Heuer Fernandes da gemacht hat. Und ja, im Prinzip war es auch so wie bei uns im Stadion. Da war irgendwie so ein Rasengubbel, der da nach oben stand. Und ich finde, Burchard trifft da auch wenig Schuld. Er versucht noch alles rauszuholen und quasi da im 1:1 gegen Mendler irgendwie noch was zu machen. Aber ja.
Da kann ich ja als Tormann nicht richtig drauf reagieren. Ne? Der Ball, der springt einen Meter vorher über den Fuß, bis du dann in die Umschaltbewegung kommst. Mendler kommt mit vollem Tempo angelaufen und ja, da hast du als Tormann hast du wenig Chance.
Ja, sehe ich auch so, genau. Ja, und schon ist das Spiel wieder offen und man denkt an so einen regnerischen Abend, so hoffentlich geht das hier trotzdem irgendwie gut, diese ganze Geschichte. Vielleicht nochmal eine Sache, es gab noch so einen Aufreger in der 42. Minute, eben jener Mendler wurde von unserem Lars Ritzka gefoult. Für mich war das viel zu weit weg, das war für mich ein Foul, aber die Intensität konnte ich gar nicht nachvollziehen. Dann habe ich mir das auch noch bestimmt 10-mal angeguckt und auch Danny Schwarz hat es nochmal angesprochen in der Pressekonferenz und wollte eigentlich auch die Bestätigung haben von Hürzeler, dass das rot war. Konntest du das gut sehen?
Ja, letztendlich ist klar, er kommt hier mit zwei gestreckte Beine angeflogen. Ne? Er trifft mir zum Glück jetzt nur unten direkt am Fuß, nicht am Knöchel oder sonst wo. Klar, dunkelgelb, man kann auch rot geben. Ich glaube, wenn er rot bekommt, kann sich keiner drüber beschweren.
Dunkelgelb
ich auch. Ist auch noch vertretbar. Ne? Ist halt auch so 50-50 Entscheidung.
Ja, ich kann aber gut verstehen, also ich hätte mich sehr aufgeregt, also jetzt nach dem Sichten der Zeitlupen auch nochmal, also für mich war das schon rot. Ja. es wurde ja mit VAR gespielt. Es war Christian Dingert, der in einem kleinen Container am Stadion saß und da sich aber auch nicht eingeschaltet hat. Also die Begründung ist wohl, dass das halt unterhalb der roten Linie passiert ist quasi. Also weil er am Spann getroffen wurde, alles was höher ist, sozusagen ab Knöchel, dann wäre es wahrscheinlich rot gewesen. Und also ein Dingert sagt auch, also wenn Petersen rot gibt, dann ist das rot, das wird auch nicht in Frage gestellt, ne? Also
genau, also was ich aber in dieser Situation halt nicht verstehe, die Vereine, die bezahlen jede Menge Geld für den VAR und klar, der Dingert sagt jetzt, kann man so und so entscheiden, aber letztendlich muss ich dann sagen, dann muss ich den Schiedsrichter selber mal auf die Bilder googeln lassen, ne? Dass man sieht, was er dann nachträglich halt über diese Situation sagt, ne? Zumal der Dingert ja auch unschlüssig war letztendlich. Da sollte man dann doch hier schon letztendlich über den Bildschirm dann den Schiedsrichter nochmal drüber googeln lassen und dann entscheiden, bleibt er bei der Meinung oder ist es dann doch vielleicht rot? Das war halt der Fall gewesen.
Also es ist auf jeden Fall auch eine spielentscheidende Szene, weil natürlich, wenn wir auf einmal nur noch zu 10 sind, kann da halt was passieren, ne, beim Stand von 1-1. Wie gesagt, ich habe die Situation auch erst im Nachhinein gecheckt und mir war sie im Stadion gar nicht so bewusst sozusagen, wie schlimm das ist und was das hätte sein können. Und dementsprechend wurde auch Ritzka ausgewechselt in der Halbzeitpause. Ich glaube, das lag nicht nur daran, dass er halt vielleicht sogar gelb-rot gefährdet ist, lag ein bisschen mehr. Also Saliakas kommt rein in der zweiten Halbzeit für Lars Ritzka. Saliakas geht dann wieder auf seine rechte Seite und Philipp Treu geht auf die linke Seite. Aber auch, und das ist halt, glaube ich, auch ein spielentscheidender Wechsel gewesen, dass Zart in der zweiten Halbzeit reinkommt, direkt am Anfang für Amenido, weil Zart dann doch derjenige war und später auch zusammen mit Afolayan, der in der 60. reinkommt, der das Spiel sehr, sehr belebt hat.
Genau, das war letztendlich für mich auch die entscheidende Wechsel gewesen, vor allen Dingen auch gerade der Zart. Ne? St. Pauli hatte dann die Außenposition, die Halbposition besser besetzt gehabt, auch eine bessere Boxbesetzung gegenüber der ersten Halbzeit. Und das war dann für uns dann mit zunehmender Spieldauer immer schwerer. Ne? Wir sind dann nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen, waren im Prinzip dann oftmals hinterhergelaufen. St. Pauli hat dann auch die Ruhe bewahrt, ne? Also auch nicht hektisch war, gerade jetzt bei dem 2-1 dann. Da kommt der geniale Ball von dem Smith, war es, glaube ich.
Ja, Smith.
Ball,
wahnsinniger Pass, dafür ist er auch bekannt, genau, quasi, genau solche sind, Pässe dann.
Ja. Das sind halt Bälle, die siehst du halt in der Regionalliga nicht, ne? Das war schon klasse gemacht.
Also die sind aber auch, da kann ich dich beruhigen, seine Pässe sind oftmals auch in der zweiten Liga eher ungewöhnlich. Mhm. Das ist seine große Stärke und man erwartet das unbedingt, also nicht unbedingt quasi in der Situation, dass dann so ein Pass kommt. Und ich weiß nicht, habt ihr da auf Abseits spekuliert beim 2-1? Auf einmal standen ja drei Leute vor eurem Torwart frei von uns. Und
Abseits würde ich nicht direkt behaupten. Ne? Wir sind halt zu spät dann auf die ballführende Spieler gerückt. Ne? Also Abseits glaube ich jetzt nicht, dass hier das Abseits gespielt wurde. Aber wir waren da halt einfach zu langsam gewesen dann in dem Moment. Ne?
Habe ich auch so gesehen. Also und Zart macht das natürlich super, muss sich auch noch anstrengen da. Also er hat den Ball ja nicht reingeschoben oder so, sondern er muss da ja auch noch mit eurem Torwart irgendwie so in Zweikampf fast gehen. Und super. Also ich glaube, das war auch das Ding. Also erstmal nochmal, vielleicht du hast gesagt, dass wir das sehr diszipliniert und organisiert gespielt haben. Das ist halt auch unsere große Stärke. Auch wenn wir zurückliegen oder mal uns unentschieden spielen wir halt weiter sehr kontrolliert und versuchen da nicht Harakiri zu machen, sondern die Balance zwischen Abwehr und der Offensive herzustellen. Und das ist halt auch eine große Stärke dieser Mannschaft einfach, dass sie weiß, dass sie es kann und da immer jederzeit auch ruhig bleibt eigentlich. Ne?
Ja, genau. Mir hatte dann auch im Verlauf dann auch nach vorne dann im Prinzip dann gar nichts mehr gehabt. Ne? Diese Nadelstiche oder diese Umschaltmomente, St. Pauli auch bekannt mit einer starken Defensive, ne, sind wir dann gar nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Dann direkt danach das 3-1 von Hertel, klasse Einzelaktion, das ist natürlich auch Qualität, ne, das muss man schon neidlos anerkennen.
Ja, Hertel ist halt bekannt, dass er halt einfach die Saison, also ein guter Scorer ist, auf einmal auch Tore schießt und aber auch sehr spektakuläre Tore halt so. Und das würde ich auch damit reinzählen, dass da aus der Position kurz vorm 16er dann links oben einen Winkel zu hauen. Doch, das ist schon. Also würde jetzt wohl nicht für die Auswahl zum Tor des Monats reichen. da sind wir ja mittlerweile sehr oft vertreten, aber trotzdem ein sehr schönes Tor, ne? Und ja. Ich glaube auch nochmal, man hat hier gesehen, also diese drei Tore in 9 Minuten, wir haben halt die Stärke von der Bank, Leute zu bringen, die die Mannschaft in dem Augenblick besser machen, wo nichts ja. abfällt, also sogar besser machen können und wo dann auch einfach mehr Kraft da ist, Frische da ist, ihr seid ein Viertligist, ja, das ist dann das, was das Spiel dann auch zum Kippen gebracht hat, würde ich sagen, so, ne?
Genau, es das heißt zwar immer dann, ja, Viertligist, Zweitligist, ne, letztendlich es trainiere beide Mannschaften letztendlich von der Anzahl, von der Intensität gleichmäßig, aber dann ist dann doch schon, ne, merkt man dann, da lässt dann die Konzentration nach und so weiter. Ja, das ist dann halt der Unterschied, ne, was dann halt zwischen Viertliga und Zweitliga ist.
Ja, ja. Aber wie gesagt, kann auch anders kommen. Siege gestern Abend Saarbrücken.
Ja, klar.
Da will ich jetzt mir gar nicht ausmalen, dass wir vielleicht nochmal ins Saarland fahren könnten. Im Januar direkt. Ja. Obwohl man natürlich sagen muss, ja, ist ein gutes Pflaster für uns. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch, um möglichst weit zu kommen im Pokal, braucht man auch das Losglück ganz einfach, was wir bisher hatten tatsächlich, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Also das hat man nicht immer. Und ja, wir haben es gerade. Hatten ein Heimspiel gegen Schalke und haben jetzt beim Viertligisten auswärts gespielt. Das hätte uns schlimmer treffen können.
Ja, es sind ja auch nur noch 3 Bundesligisten im Wettbewerb und ja, es wird nicht so schwer sein, das mal recht weit zu kommen mit ein bisschen Losglück.
Ja, sehe ich auch so. Ja. Genau. Also
bei Siege ist man in Berlin. Ja, das ist.
Ja. Also ich bin jetzt auch froh, dass Gladbach gewonnen hat gegen Wolfsburg. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so passiert und ich hätte auch Wolfsburg höher eingeschätzt. Insofern ist das mit Gladbach ziemlich okay, finde ich. Und auch Stuttgart gegen Dortmund ist jetzt vielleicht im Verlauf der Saison nicht überraschend, aber ja, also die sind halt auch weiter. Und ja, wir hätten jetzt gerne ein Heimspiel, wie ich das so von der Mannschaft gehört habe oder was über die Medien kolportiert wird, hätte ich natürlich auch gerne. Aber wie gesagt, wenn man nochmal nach Saarbrücken fährt, warum eigentlich nicht, könnte man auch machen.
Ja, das wäre auch nochmal eine schöne Fahrt, glaube ich.
Gut, um das Spiel mal rund zu machen, es gab ja noch ein 4-1.
Genau.
Durch ja, Jojo Eggestein. Ne? Genau.
Man hat dann halt gemerkt, nach dem 3-1 war eigentlich die Sache Gess gewesen und das 4-1 dann im Spielaufbau Fehler und ja, letztendlich muss ich sagen, es war vielleicht 1-2 Tore zu hoch, das Spiel, aber ja.
Ja, ist dann auch egal eigentlich genau. Im Pokal, aber ja, stimmt. Ja, ich glaube, mehr gibt's zum Spiel auch vielleicht gar nicht so zu sagen, außer dass wir jetzt seit wirklich 23 Pflichtspielen unbesiegt sind, noch 2 Spiele haben am Samstag in Osnabrück und dann nächste Woche nochmal zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Wie geht's denn bei euch weiter? Wie viele Spiele habt ihr noch? Gegen wen spielt ihr jetzt in der Liga?
Wir haben jetzt am Sonntag noch das letzte Spiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz.
Ach, ein wunderschöner Name.
Ja, das ist ein Zusammenschluss von Fulda und Lehnertz. Die spielen jetzt seit 2 Jahren oder 3 Jahren unter der SG Barockstadt. Eure Mannschaft, wo relativ weit vorne in der Tabelle steht, glaube 6., 7. momentan, Hinspiel 2-2 gemacht. Ne? In der Nachspielzeit hatten wir den Ausgleich erzielt noch. Auch eine unbequeme Mannschaft, letzte Saison zu Hause 1-3 verloren. Ja, dann beginnt dann schon die lange Winterpause. Ne?
Also ihr habt nur noch dieses eine Spiel jetzt.
Genau. Und dann fangen wir erst wieder Anfang März an. Also es wäre dann sowieso interessant gewesen, wenn wir jetzt weitergekommen wären, Ende Januar, dann die nächste Pokalrunde, praktisch Mitte während der Vorbereitungsphase.
Also, ja, das hätte so eine ganze Vorbereitung über den Haufen geworfen, hätte man ganz anders angehen müssen, die ganze Geschichte. Ne?
14 Tage vorher angefangen mit der Vorbereitung, hätte dann zwischendrin nochmal eine Woche Pause gemacht, das Trainingslager hätten wir so 1-2 Wochen nach hinten verschoben. Mehr.
Ja, verstehe.
Das wäre schon schwierig gewesen.
Ja, okay. Gut, vielleicht nochmal eine Sache, die haben wir nicht besprochen im VDS, aber die kam als Frage rein unter der letzten Folge von Hanf Beimer, der gefragt hat, es gab ja irgendwie jahrelang, jahrzehntelang diese große Homburg-St. Pauli-Fahne, wo ist denn die eigentlich abgeblieben? Gibt's die noch oder weißt du da was drüber?
Die hat sogar gehangen.
Ich habe die nicht gesehen.
Die hat hinten in der Kurve, Block 2, dort hat sie gehangen. Ja, die hängt eigentlich 2 Drittel von den Heimspielen, hängt die Fahne. ist inzwischen auch relativ bekannt. Man muss sagen, ist nicht immer so erwünscht. Ne? Das ist, gibt es auch so ein bisschen die Ende sagen halt, ja, ja, egal, hängen sie hin, andere sind dann nicht so begeistert drüber, weil wir im Prinzip mit St. Pauli eigentlich nichts zu tun haben, weder
ja, klar.
positiv noch negativ oder sonst irgendwas.
So, das ist eher so eine Sache von einer Einzelperson oder von ja, einer kleinen Gruppe?
Das ist schon so eine kleine Gruppe. Das ist aber auch viel politisch abhängig. Ne? Der Haupt hier von der, ach, ich kenne mich ja da auch nicht so aus, der war da in irgendeiner Gruppe da mit Zeitschriften, wo die da gemacht haben und ja, also genau kenne ich mich da auch nicht aus, welche genaue Beziehung das ist.
Okay, also wir können aber jedenfalls sagen, die hängen beim Spiel auch und sie hängt genau. da und ist auch, quasi von eurer Fanszene geduldet.
Die ist geduldet, jetzt sage ich mal nicht unbedingt erwünscht.
Ja, okay, gut. Ja, ich bin auch eher emotionslos, ich habe das jetzt nur mal mit reingenommen, weil die Frage ja aufkam und
Es soll ja schon so sein, wenn hier Fahne mit anderem Bezug im Stadion hängen, dann sollte doch auch eine gewisse Beziehung zu dem Verein da sein, ne?
Und wenn dann halt also würde ich so sagen, also man hat das ja, also ich bin ja jetzt nicht jemand, der so an diese großen Fanfreundschaften ganz unbedingt glaubt, sondern eher, dass man halt einzelne Menschen von anderen Vereinen, dass man sich mit denen gut versteht. Das ist dann aber auch eine Sache, die man dann jetzt im Stadion nicht unbedingt hervorkehren muss. Aber natürlich hat jede Gruppe irgendwie so seine Bezugsanker. Ich denke da auch an USP, die das ja auch pflegt. Und ja, so ist das halt. Genau, also das wollte ich einmal angesprochen haben. Und ansonsten, hast du noch einen Punkt, den wir besprechen wollen, Marc, heute in der Folge? Oder ist das Spiel für dich damit allumfassend besprochen?
Nee, das Spiel ist soweit dann erledigt. Für uns geht's jetzt halt in der Liga weiter, da liegt die Priorität halt ganz klar auf dem Aufstieg. Und es war schön die Pokalreise, es waren drei schöne Spiele, schöne Kulisse, ne, jetzt auch die 12.000 gegen St. Pauli, das war im Prinzip unser Bestwert gewesen seit 2014 nochmal, damals gegen Borussia Mönchengladbach 17.000. Es war schön die Zeit, aber jetzt geht es halt in der Liga weiter, das hat dann doch schon Priorität.
Und ihr habt ja auch ein bisschen Geld damit verdient. Das ist ja jetzt auch nicht ganz
so wichtig. Genau, also was jetzt da mitgemacht wird, das weiß ich nicht. Man kann nicht genug Geld haben. Man sieht ja Stadion, man hat es ja selber erlebt. Da sind etliche Sachen zu machen. Man hört jetzt auch durch die Türe, dass es jetzt im neuen Jahr dann auch endlich losgehen soll. Mit Ringleitung und Überdachung Gegengerade. Nur ob es dann wirklich so weit kommt, wenn das heißt schon seit 10 Jahren, ich glaube halt auch erst dran, wenn der Bagger dahinter steht.
Ja, ich kenne das. Also wir hatten ja nun auch jahrelang oder jahrzehntelang ein marodes Stadion mehr oder weniger, obwohl wir natürlich höher gespielt haben. Aber das war ja auch immer wieder ein Abwägen, so was passiert da eigentlich? Und wir können heute heilfroh sein darüber, dass wir halt dieses neue Stadion bekommen haben, halt was über Jahre gebaut worden ist. Anders wird es auch gar nicht mehr bei uns, wird es auch gar nicht funktionieren natürlich. Und auch bei uns ist dieser Pokal finanziell trotzdem, also auch klar, das Sportliche ist wichtig, aber auch finanziell total gut, dass wir da jetzt so weit kommen, weil wir halt auf der MV wurde halt vermeldet, dass wir halt ein Defizit von knapp 5 Millionen im letzten Geschäftsjahr nicht erwirtschaftet, sondern minder erwirtschaftet haben. Und insofern hilft der Pokal jetzt auch da, Geld in den Verein zu kriegen. Das ist, also darf man auch nicht vergessen bei uns.
Klar, mit Pokalgelder, da kann man schon einiges bewirken, ne? Auch was jetzt Altschulde betrifft. Und wir hatten in den 2000er Jahren, als wir Oberliga spielen, hatten wir auch ja dreimal den Pokal gewonnen, hatten dann die Pokalspiel gegen Gladbach, HSV und Bochum. Und das war schon immer wichtig gewesen, ne? Für zwischenzeitlich dann mal finanzielle Löcher zu stopfen. Und in der Zwischenzeit ist ja so, da wird ja dann auch nochmal deutlich mehr bezahlt, wie das noch vor 15, 20 Jahren war.
Ja, klar. Wie sieht's denn aktuell bei euch aus? Seid ihr im Landespokal noch mit dabei? Ja, wahrscheinlich.
Ne? Genau, also Landespokal hatten wir jetzt ein Spiel, kamen da auch gegen einen Saarlandligisten Fließmengen-Bolchen auch etwas glücklich weiter. Ne? Also es war direkt 4 Tage vor dem Spitzenspiel bei den Stuttgarter Kickers, da wurde letztendlich fast die erste Garnitur komplett geschont, wurde mit 2 Mannschaftsspielern aufgefüllt, kamen dort 1-0 weiter, spielen jetzt im Achtelfinale beim SV Auersmacher. Oberligist, das wird natürlich auch eine harte Nummer, aber das Spiel soll dann auch erst im März sein.
Okay, das ballt sich dann nachher bei euch im Frühjahr, die Spiele dann sozusagen.
Genau, also es wäre eigentlich jetzt schon Ende November terminiert gewesen, aber dann wegen dem DFB-Pokalspiel und der englischen Woche wurde das Ganze dann etwas entzerrt.
Okay, also kann man sagen, da seid ihr noch dabei und möglicherweise gibt es dann Wiedersehen in der nächsten Runde Pokal oder im nächsten Jahr in der ersten Runde. Ne?
Klar, der Weg geht halt über Saarbrücken. Das Endspiel findet auch in Saarbrücken statt. Dann wäre der Heimvorteil dann auch weg. Aber erstmal einen Auersmacher gewinnen, das wird schon schwer genug.
Hört sich so an, habt ihr das in den letzten Jahren mal so, den Pokal so aufgeteilt zwischen Saarbrücken und Homburg so in den Endspielen?
Ja, oder? Also man kann eigentlich sagen, seit 10 Jahren, obwohl auch Elversberg immer dabei war.
Stimmt, Elversberg.
Genau, es kam eigentlich fast jedes Jahr zum Duell Homburg-Saarbrücke. Und das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr so sein, wenn alles normal läuft.
Alles klar. Das ist ein schönes Schlusswort, Marc. Ich bedanke mich bei dir für die beiden Folgen.
Gerne.
Und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die restliche Saison und Mission Aufstieg. Ich werde das verfolgen und bin gespannt, ob das reicht für die dritte Liga bei euch.
Euch natürlich auch. Ich denke,
danke.
Ihr seid auf einem guten Weg und vielleicht klappt es.
Ja, ist gerade sehr schön, einfach Fan zu sein dieses Vereins und das macht natürlich sehr Spaß und ja. Hat man als Fan, weißt du ja selbst. Die meiste Zeit hat man das ja nicht. Und wenn man das mal hat, muss man es auch auskosten, glaube ich.
Genau so.
Ja. Gut, dann, liebe Zuhörende, bei Millerntor geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir spielen am Samstagabend in Osnabrück und dazu werdet ihr schon in wenigen Stunden die VDS-Folge von Kasche hören. Ich darf mich in die Weihnachts- und Winterpause verabschieden, die jetzt nicht so lang ist, aber trotzdem möchte ich da einmal Tschüss sagen und möchte mich bei euch für eure Aufmerksamkeit in dieser unfassbaren Hinrunde bedanken. Wir hören uns im Januar zum Spiel gegen Kaiserslautern wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.